Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Tür des Focus on Linux Adventskalenders. Und heute geht's um ein Gerät, das in meinem Herzen einen sehr festen Platz hat. Und ich glaube, das geht auch einigen unseren Zuhörenden ebenfalls. Und ja, es geht um das Nokia N900, das eine Zeit lang ein sehr spannendes Gerät war und so ein bisschen auch den Ausblick drauf gegeben hat, was hätte kommen können. Leider kam es dann doch anders. Und darüber wollen wir heute sprechen, und zwar mit Martin Wolf. Hi.
Hallo Christian.
Schön, dass du bei uns bist.
Ich bin noch nie in meinem Leben in einem Podcast gewesen. Vielen Dank für die Einladung. Also ich meine, ich habe einen Podcast, das ist offenbar so, aber ich war noch nie irgendwo eingeladen. Und deswegen freue ich mich natürlich sehr, dass mein erster Podcast, wo ich teilnehme, gleich bei dir ist.
Sehr schön. Das freut uns natürlich auch, dass wir hier die Ehre haben, dann der erste Gastpodcast für dich zu sein. Aber stell dich doch mal gerne unseren Zuhörenden vor, denn ich glaube, der ein und die andere hat jetzt vielleicht schon anhand der Stimme erkannt, wer hier zu Gast sein sollte. Aber vielleicht magst du es ja aufklären.
Ich bin Martin Wolf und ich bin der Podcast-Beauftragte von golem.de. Also ich bin bei golem.de noch für einen Haufen andere Dinge zuständig, aber eines der Dinge, die ich gerade am meisten mache, ist Podcasts produzieren, aufzunehmen. Einerseits mit Leuten aus der Redaktion zu bestimmten Themen, aber ich darf auch durch die Republik fahren oder mir Leute ins Büro einladen, ins Studio und mit denen über Themen reden, die mich interessieren. Meine Frau hat das etwas despektierlich formuliert, irgendwann gesagt, der Podcast könnte auch heißen, was Martin Wolf interessiert. Aber tut er nicht. Er heißt Besser Wissen und ist einmal wöchentlich seit 2 Jahren und über 100 Folgen bei golem.de zu hören.
Sehr schön. Link packen wir natürlich in die Shownotes. Und natürlich auch die Initialzündung für die Idee dieser Folge war ein Artikel, den du zum Nokia N900 verfasst hast. Und das hat gleich bei mir Emotionen verschiedenster Couleur ausgelöst, wie wir jetzt in dem Gespräch gleich nochmal erarbeiten werden. Aber wenn jetzt irgendjemand noch nie von dem Nokia N900 gehört hat, welche Rolle hat das Gerät dann in deinem Leben so gespielt und was ist das überhaupt?
Also das Nokia N900, meine Headline, ich zitiere mich jetzt einfach gnadenlos selber. Das Schöne ist, das Geile ist, wenn ich guck mal, als Podcast-Gast, es gibt mehrere Sachen, die ich gleich mal bemerken möchte, auch wenn ich jetzt sofort am Anfang schon alles derail, Christian, aber das musst du halt, da musst du jetzt mit leben. Erstens, euer Podcast ist toll, weil es gibt so, es ist so hochprofessionell, ne? Es gibt einen Jingle und du hast so eine Software, die man runterlädt und ist alles so, wie man sich das richtig vorstellt, nicht wie bei mir, so Kraut und drüben und keiner weiß, was irgendwie läuft. Okay, und dann muss ich mich zum Beispiel in dem Fall, musste ich mich jetzt auch nicht so sehr vorbereiten, weil du hast ein Dokument geschrieben, wo du alles reingeschrieben hast. Du hast mir das geschickt, ich musste das nicht schreiben. Dann hast du einen Techniker, hast du gesagt, der das zusammenstellt. Das ist voll gut. Aber ja, also um zurückzukommen, das Multitasking-Smartphone mit Linux habe ich den Artikel betitelt und ich kann dir gleich schon mal sagen, ich hatte gar kein N900. Mein Bruder hatte ein N900 und zwar ab Tag 1, soweit ich weiß. Also der war Early Adopter von dem Ding und obwohl der null, also wie soll man das sagen? Ich will jetzt auch nicht sagen, dass er kein Nerd ist. Er ist schon auch ein Nerd. aber man hat ja so, man hat ja vielleicht, gerade weil es eben ein Linux-Smartphone ist, also ich erzähle leider mal, kann ja noch was dazu sagen und du dann bestimmt auch noch, was jetzt der Punkt daran ist. Aber es ist schon ein Gerät, ein recht spezielles Gerät und er ist jetzt nicht jemand, der zum Beispiel eine Linux-Distri auf seinem Rechner hat, mal so nebenbei oder so. Ne? Das ist, also er ist technisch total bewandert. Er ist gerade zum Beispiel dabei, voll krass alles mit Home Automation zu machen und so. Und da hängt er sich total rein. Und er ist auch Techniker von Beruf. Also insofern stimmt schon alles. Aber er ist jetzt kein Linux-Spezi, würde ich sagen. Mhm. Und trotzdem hat ihn dieses Smartphone aufgrund der Fähigkeiten, die es hat, sich konfigurieren zu lassen und dass du damit alles machen kannst, komplett abgeholt. Also er wollte ein Telefon haben, wo er im Zweifelsfall ein Video drauf gucken kann, wo er Chats drauf laufen lassen kann, die nicht unbedingt jetzt das übliche SMS oder so sind. Also wir reden von der Zeit vor Signal, wir reden von der Zeit vor, warte mal, WhatsApp, wahrscheinlich, ja klar, vor WhatsApp, ne, würde ich sagen. Und diesem ganzen anderen Kram. Und da hat man benutzt Jabba oder IRC und all solche Sachen. Und das konntest du drauf laufen lassen. Und im Zweifelsfall konntest du es irgendwo ranhängen und eine Konsole aufmachen und dann eben auch wirklich tiefere Sachen damit machen. Und das hat ihn, er fand genau das gut. Dann hatte es eine relativ gute Kamera mit 5 Megapixeln, also damalige Verhältnisse, gute Kamera, mit einem richtigen Auslöser, was total toll, also finde ich immer noch toll, wenn eine Kamera, also wenn ein Telefon einen richtigen Auslöser hat für die Kamera. Mhm. Und eine Tastatur, also es war halt, es hatte schon diesen Schokoladentafel-Formfaktor, den wir von heutigen Telefonen kennen. Es hatte einen voll richtigen Touchscreen auch und alles, aber wenn man es ausschob, dann klickte so eine Tastatur raus, eine Querztastatur, was damals ja auch noch üblich war, können wir dann auch nochmal drauf eintun. Du hast, ich habe deine Frage schon gelesen, die du nicht stellst. Aber all das hatte es und es hatte von den Spezifikationen her, ich würde mal sagen, ist okay. Jetzt hatte mich ein Leser unter dem Artikel nochmal darauf hingewiesen, ich hatte geschrieben, Hauptspeicher 1 GB. Und während ich das geschrieben habe, dachte ich schon, das ist viel. Das war echt ordentlich.
Ja.
Und da hat er mich nochmal darauf hingewiesen, nee, ist nicht so. 256 Megabyte und der Rest ist Swap.
Ja.
Und deswegen fühlt es sich nämlich auch nicht nach 1 GB an. Weil für den Artikel habe ich mir natürlich das Telefon meines Bruders geliehen.
Ach cool.
Und dann, naja, na klar. Also schön. Sowieso die Geschichte, ich erzähle jetzt einfach weiter, ja? Christian, ja. Du unterbrichst mir dann immer.
Ja, okay. Passt. Genau das wollen wir ja hören, den ganzen Noah drumherum, wie du zu dem gerätst.
Okay. Ich denke mir mal so, jetzt ich quatsch schon bei meinem Podcast die ganze Zeit, jetzt mache ich es auch noch bei denen von anderen Leuten. Okay. Pass auf, also Ende letzten Jahres fiel mir auf, dass es dieses Jubiläum gibt. Ich mache mir für meine Artikel mitunter sehr lange im Voraus Reminder in den Kalender. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass 2027 was kommen wird zu Vista. Ich habe im Keller extra einen All-in-One-PC von Sony, den ich für einen 10er oder so irgendwo abgestaubt habe, wo eine clean Vista-Installation, weil man denkt sich dann, irgendwann fällt einem das ein und dann denkt man, okay, ich sollte mir das notieren und dann bin ich vorbereitet. Und so war es auch bei dem N900. Ich hatte mir das notiert und hatte mit meinem Bruder drüber geredet und meinte, ey, guck mal, das Jubiläum ist da, du hast das Gerät noch, ich leih mir das mal aus und dann, wenn dir noch was einfällt, sag mir das mal auch noch, dann kann ich es mit in den Artikel schreiben. Und so kam es, dass ich Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres das Telefon hatte und angefangen habe, den Artikel zu schreiben. Und dann war der auch fertig und ich war total stolz, alles super, hat alles funktioniert, ein Video hatte ich auch noch ein kleines gemacht und so und ich will das so abgeben und bin so in der Redaktionskonferenz, sage ja und übrigens hier der Artikel und das Jubiläum und irgendwer meinte dann so zu mir, Martin, das Jubiläum ist im Oktober, November und ich so, okay, dann ja, okay und dann lag halt dieser Artikel im Backend das ganze Jahr über bis jetzt und ich hatte dann einen Reminder und ich hatte auch nochmal einen Reminder an die Chefredaktion, weil manchmal vergessen die das dann auch, dann geht der irgendwo unter, dann kommt der niemals. Und wenn du selber auch nicht mehr dran denkst, ja, dann lag der halt die ganze Zeit da auf Halde und ich war viel zu früh dran mit dem Artikel, ja.
Aber lieber so als zu spät, ne? Also für diejenigen, die jetzt nicht ganz mitgerechnet haben, 2007 kam das Gerät raus, das heißt, es ist 15 Jahre alt geworden. Und das ist natürlich schon ein stolzes Jubiläum. Kam ja gar nicht so lange her vor, weil ich hatte das 2009, 2010 auch. Also 2009 kam übrigens WhatsApp raus, 2007 auch dann das erste iPhone. Also nur damit wir grob wissen, in welchem Zeitstrahl wir uns gerade befinden. Und das kam ja gar nicht so lange her vor. Es ist schon bemerkenswert, wie schnell die Zeit dann hier vergangen ist mal wieder.
Nee, aber es ist auch nicht 2007. Das wäre krass, weil das wäre dann vorm iPhone. Oder zum iPhone, das ist 2009.
Stimmt. Du hast völlig
recht. Weil 2007 wäre echt, das wäre ja richtig krass gewesen.
2009.
Wenn die das 2007 gebracht hätten, für alle, die vergessen haben, was da passiert ist, ne? 2007 das iPhone als eines der ersten, oder wahrscheinlich das erste Telefon, das einen Touchscreen hatte, den man auch benutzen wollte. Also mit Fingern, ne? Und hätten sie das da gehabt. Aber andererseits, das hatte auch noch einen Stylus.
Ja. Und den fand ich aber auch echt gut, muss ich sagen. Also damals wirklich so 3,5 Zoll Display, du hast ja schon gesagt, so mittelmäßige Config, 800 x 480 Pixel, aber diesen Stift, mit dem du arbeiten konntest und diese physikalische Tastatur. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die retrospektiv finden soll. Also ich weiß, dass es mir damals, ich habe nämlich auch einen alten Blogartikel von mir gefunden, wie ich mich für dieses Gerät entschieden habe, den verlinken wir auch mal. Das war mir damals sehr wichtig, aber ich kann mich nicht daran erinnern, diese Tastatur übermäßig frequentiert zu haben. Wie stehst du denn zu diesen Tastaturen? Die waren ja damals auch beim HTC Dream oder beim Desire oder bei den ganzen Blackberries ja der Selling Point.
Ich habe eine sehr diverse Telefonhistorie. Also, bevor ich unweigerlich dann irgendwann bei Android gelandet bin. Und zu der Zeit hatte ich gar kein Smartphone, sondern ein Nokia der eher unteren Klasse, meine ich. Und ich habe das auch nur zum Telefonieren größtenteils benutzt, keinerlei Smart, oder doch, warte mal. Und dann war ich relativ schnell, aber das stimmt nicht ganz, Entschuldigung, ich versuche mich mal ein bisschen zu sortieren. Nein, das stimmt nicht ganz. Zu der Zeit, ich hatte einen Nokia Communicator.
Oh, sehr
ich
schön.
Ich hatte den 9200. Und bin dann zum 9300 und sehr schnell dann zum i gewechselt, weil der 9300, da hatten sie das WLAN vergessen.
Ja.
Zu einer Zeit, wo das schon nicht mehr, also das ging einfach nicht. Dann das i und dann hatte ich noch irgendwann so ein E90, aber das war Schwachsinn. Aber genau, aber ich hatte dann irgendwann, als diese Nokia Communicators nicht mehr wirklich State of the Art waren, hatte ich irgend so ein olles Nokia Symbian-Telefon und das hatte auch so eine Tastatur. Ich mochte die physische Tastatur des 9200, obwohl viele Leute die nicht mochten, weil die Tasten so weich waren. Ich mochte genau das Weiche und ich mochte keine Clicky-Tastaturen. Wie ist es bei dir?
Also bei physikalischen Tastaturen, das ist ja auch so eins meiner Rabbit Holes, mechanische Tastaturen, da bitte gerne so laut und so scheppern, wie es nur geht. Da gibt's kein Limit nach oben, außer ich bin unterwegs im Büro. Also ich habe extra eine Reisetastatur, eine mechanische Reisetastatur, die leise ist, damit meine Kolleginnen im Büro mich nicht erschlagen, wenn ich da mal aufschlage. Und zu Hause habe ich ja auch original IBM-Tastaturen und die benutze ich dann aber auch nur, wenn ich alleine zu Hause bin. Denn wenn dann die Partnerin nach Hause kommt, heißt es, hallo, ich bin zu Hause, möchtest du bitte die Tastatur wechseln? Ich kann dich zwei Zimmer weiter immer noch hören. Von daher, aber diese physikalischen Tastaturen bei Blackberries, die fand ich immer so meh, muss ich sagen. Aber damals waren auch Touchscreens eher so meh. Also spätestens seit der dritten, vierten iPhone-Generation war das brauchbar und vorher halt nicht. Da waren aber auch die physikalischen Tastaturen nur so mittelmäßig. Also war irgendwie alles nichts Halbes und nichts Ganzes, meiner Meinung nach.
Also das Schlimmste war in meiner Telefonhistorie waren die Windows Geräte. Und ich meine, damit meine ich nicht die späteren, sondern die du auch mit einem Stylus bedienen musstest.
Oh ja.
Da gab es welche von Ericsson und das war wirklich, das war ein absoluter Albtraum. Also dieses Ding vereinte alle Nachteile von einem solchen kleinen Winz-Gerät mit den Nachteilen von Windows. Und das muss man erstmal schaffen. Also das muss man auch wirklich wollen, dass das so schlecht ist. Also das war wirklich inklusive Absturz der Telefon-App beim Telefonieren und alles Mögliche. Was aber beim N900 auch passiert ist, wie ein Kommentator unter meinem Artikel bemerkt hat, dass nämlich durchaus passieren konnte, dass wenn du irgendwie eine unheilige Kombination von Anwendungen offen hattest und dann ein Telefonanruf kam, das System sich verabschiedet hat. Also es war ein Linux-basiertes Smartphone mit allem, also so wie man sich das vorstellt. Es war schon auch ein Frickelphone, würde ich sagen, oder?
Du konntest halt viel machen, ne? Also dadurch, dass es ein vollwertiges Debian GNU Linux unten drunter war, konntest du natürlich auch einfach irgendwelche Third-Party-Repositories hinterlegen und dir irgendwelche Nightly-Build-Applikationen installieren. Und wenn du Pech hattest, lief dann halt dein System nicht mehr so rund. Also mit allen Vor- und Nachteilen, wie du es schon richtig gesagt hast.
Aber eben, also wenn man denn damit irgendwie, also oder andersrum, heute haben die Leute ja ihre Telefone ständig in der Hand. Mhm. Und damals war das noch gar nicht mal so üblich. Das war ein Telefon, was du ständig in der Hand haben konntest, theoretisch.
Ja.
Akkulaufzeit, brauchen wir nicht drüber reden, aber hatte ja auch einen Wechselakku.
Hatte. Ja, genau. Hat die klassischen Nokia-Akkus gefressen und deswegen war das eigentlich eine ganz coole Sache. Aber bevor wir in das Betriebssystem reinspringen, jetzt hast du ja auch schon von Smartphones gesprochen und das ist insofern interessant, weil ja das Nokia N900 im Prinzip das erste Gerät oder eins der ersten Geräte war, die von Nokia nicht mehr als Internet-Tablet klassifiziert wurden, sondern als Smartphone. Weil du hast schon gesagt, 2007 das erste iPhone und vorher gab es halt eben diese Internet-Tablets, was halt Nokia da produziert hat. Und das fand ich deswegen spannend, weil es im Prinzip eine Übergangsphase zwischen PDAs und diesen UMPCs, also diesen Ultra-Mobile-PCs waren. Hast du die damals benutzt? Das ist ja auch so ein Phänomen der frühen 2000er gewesen.
Ich hätte so gerne einen gehabt. Ich weiß, dass ich nach denen geguckt habe und immer gedacht habe, wow, ich möchte sowas haben. Ich möchte so ein Internet-Tablet. Also, wie gesagt, das war die Zeit, ne? Also, die ersten Android-Tablets kamen ja auch schon und die waren schlecht.
Ja.
Also, das waren keine guten Tablets. Also, so ein Ding hatte ich zeitweise sogar um festzustellen, also das Einzige, was es gebracht hat, ist, dass ich jetzt sagen kann, mit vollem Fug und Recht, dass die waren echt Schrott. Also es waren so China-Tablets, die hoffnungslos untermotorisiert waren mit einem Android, das man nicht mit der Kneifzange anfassen wollte. Und das alles in Kombination hat dann dazu geführt, dass die Erwartungen, die man an so ein Tablet gestellt hat, eigentlich immer enttäuscht wurden. Und diese Nokia-Dinger sahen für mich immer toll aus. Ich mochte das Design, ich mochte, dass es noch Knöpfe gab außen dran. Wenn du dich erinnerst, die hatten noch ein paar Knöpfe und man hat die irgendwie, ich fand, die waren so gestaltet, dass man dachte, das möchte man gerne haben. Hattest du so ein Ding?
Also ich hatte den N900 gehabt, vorher habe ich die gar nicht so wahrgenommen. Also das N900, über das wir hier jetzt sprechen, mit dekadenten 600 MHz ARM-CPU und sogar TV-Ausgang per Kabelpeitsche, das war natürlich schon cool und auch GPS. Aber den Anfang machte damals das 770 2005. Das hatte nur 250 MHz und auch nur 64 MB RAM. Ein paar Jahre später gab es das N800. Das hatte schon ein bisschen mehr CPU und RAM. Und das N810 kam dann 2007. Aber das N900, das ist auch wirklich, glaube ich, außerhalb dieser Nische wahrgenommen worden. Also Magazine wie Connect und andere Magazine haben da auch sehr intensiv drüber berichtet. Und ich natürlich damals, ich war in der Ausbildung, und habe da gerade Linux für mich entdeckt und hatte so ein bisschen Probleme. Android hat mir wegen der Abhängigkeit von Google nicht so gefallen und Apple iPhone war für mich finanziell irgendwie nicht so drin. Und das war genau der Gap, also genau das richtige Produkt zur richtigen Zeit für mich. Deswegen habe ich das auch 2010 oder so dann gekauft. Also ich habe es nicht am ersten Tag gehabt wie dein Bruder, war aber relativ schnell auch davon angetan und habe da auch echt sehr viel, ja, vielseitige Erinnerungen dran. Und nach dem N900 gab es noch das N9 und das N950 zwei Jahre später. Und das waren dann die letzten Geräte damit auch. Die hatten dann das Gigramm, von dem du gesprochen hast, und sogar schon ein AMOLED-Display. Aber versuch die heute mal zu finden. Also ich habe in Vorbereitung, bevor wir uns hier zur Aufnahme abgesprochen haben, dachte ich so, guck doch mal auf Kleinanzeigen oder eBay, ob du gebraucht so ein Gerät mal hinbekommst, damit du da noch mal ein bisschen mit spielen kannst. Die Leute wollen da teilweise 300 Euro für so ein Gerät haben, das so alt ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hört es dann bei mir so ein bisschen auf.
Zumindest was diese Geräte anbetrifft, Christian.
Genau. Also. Ja, ich habe schon andere Sammelprobleme, da müssen wir jetzt nicht noch mit Smartphones anfangen.
So, ja. Ich habe eine Grabbelkiste, aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass keins davon da drin ist. Wir haben bei golem.de eine, bei uns im Büro war eine andere Publikation mit drin, die hatten einen Büroraum dort, weil die dem gleichen Verlag angehörten. Die hießen Area Mobile. Und die haben kistenweise alte Telefone dagelassen, als sie ausgezogen sind.
Cool.
Also wirklich kistenweise. Ich bin mir sehr sicher, dass davon keins dabei ist. Wenn eins dabei ist, kriegst du es gerne.
Sehr gerne.
Aber wenn wir können gerne mal gucken, was da noch ist. Es ist halt wirklich aber richtiger Schrott auch. Also ganz schlimme Early 2000er Telefone. Obwohl, jetzt, wenn wir schon diese Übergangsphase zum iPhone oder zu den Telefonen, so wie wir heute es kennen. Was ich noch sagen möchte, ist ein Ding, das N900 hatte, war auch Maps. Und das war damals auch ein Ding. GPS eingebaut im Telefon und so gestaltet, dass Applikationen drauf zugreifen konnten. Dass du zum Beispiel als Dev hättest was machen können damit oder so. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Also auch das zeigt so ein bisschen, dass sie eigentlich versucht haben, alles da reinzumachen. Es gab auch das Ding hatte sogar ein Radio.
Stimmt. Wenn du die Kopfhörer drin hattest, dann hat das Headset als Antenne fungiert und du konntest darüber Radio hören. Oh ja.
Und das war damals bei Telefonen nicht unüblich, muss man sagen. Mhm. Für alle, die sich nicht erinnern, das war nicht ganz unüblich. Aber diese Kombination, dass das alles so war und dass du alles davon mehr oder minder hättest selbst beeinflussen können durch deine Applikationen oder eben diese Dinge. Ne? Du hast dann halt zum Beispiel, wenn du jetzt Radio streaming wolltest, dann konntest du dir ein Streaming-Programm deiner Wahl installieren, das dann dir die Internetradios bringt und solche Sachen. Oder Killer-Feature. Das, was mein Bruder mir damals dann, glaube ich, als eine der ersten Sachen, die er mir gezeigt hat. Guck mal hier, ich habe da was runtergeladen, jetzt kann ich den Fernseher aus- und anschalten. Weil natürlich hat das Ding einen richtigen IR-Port und nicht nur diesen blödsinnigen IR-Port, der damals an vielen Telefonen war, der aber nicht dafür da war, dass du damit Fernseher fernbedienen konntest.
Stimmt, ich erinnere mich.
Und du hättest, und ich weiß nicht, ob er das gemacht hat, aber ich kannte mal jemanden, der hatte eine kleine Kiste immer bei sich, die hieß TV Be Gone. Mhm. Und die bestand nur aus einer Plastikhülle mit einem roten Knopf. Was der Mann gemacht hat, ist, er ist in den Mediamarkt oder irgendwo hingegangen und Dinge nervten ihn, weil Screens an waren. Und dann hat er diesen Knopf gedrückt. Und das Ding hat alle bekannten und unbekannten Frequenzen IR durchgenudelt und das Off-Signal geschickt. Und das konntest du mit dem Nokia N900 machen. Du hättest ja nur eine App, ich weiß nicht, ob es eine gab, ich bin mir sehr sicher, dass es eine gab. Liebe Zuhörerschaft, komm jetzt hier, Interaktionspart.
Genau, wenn ihr Quellcode dafür habt, den ihr mit uns teilen wollt, dann schickt ihn uns gerne per E-Mail an podcast@sva.de.
So. Ja, aber weißt du, das hätte man machen können.
Voll.
TV be gone.
Ziviler Ungehorsam auf einem neuen Level. Stimmt, ja. Und woran ich mich auch noch dran erinnern kann, weil du gerade sagtest, GPS. Wichtig für die Einordnung, heutzutage meinen die meisten Leute ja AGPS, also das Assisted GPS. Das war noch in Anführungsstrichen klassisches GPS. Ich habe das auch als Navi benutzt. Es gab ja auch Open-Source-Software, wo du OpenStreetMaps mit reinnehmen konntest und so weiter. Das hat dann aber immer so 3 Minuten gebraucht. Und die Navigationssoftware, die ich hatte, die hast du, glaube ich, auch in deinem Artikel erwähnt. Weil es gab ja diesen App-Store, diesen Ovi-Store. Und dann gab es Switchig oder irgendwie so ähnlich, diese Navi-App. Die hatte einen Nachteil. Die hat wunderbar funktioniert, Kartenmaterial offline konntest du nehmen, aber die hat nicht mitgescrollt. Also saß ich dann als Anfang 20er in meinem ersten Auto und hab dann während dem Fahren auf der Autobahn immer, musste jemand nachwischen auf dem Beifahrersitz, weil es nicht mitgescrollt hat. Kannst du dir nicht ausdenken, retrospektiv heutzutage?
Das ist wirklich schräg. Das ist auch eine Designentscheidung, die komplett nicht nachvollziehbar ist. Nee. Ich meine, wie schwer kann es sein? Also ja. Es scheint ja zu gehen, wenn du da wischen kannst.
Ja, okay. Keine Ahnung. Ich hatte auch wirklich irgendeine Early-Version davon. Ich hoffe doch mal, dass man das irgendwann gefixt hat, aber ich habe relativ schnell für mich identifiziert. Cool, aber irgendwie nicht alltagstauglich, weil man fährt halt doch schon häufiger mal alleine im Auto und nee, dann taugt das leider nicht an der Stelle.
Du, ist cool, aber nicht alltagstauglich dein Fazit dazu, zu dem N900 oder was würdest du sagen?
Also ich fand das schon sehr cool und natürlich als Linux-begeisterter Mensch kam das genau richtig für mich. Also ich habe zum Beispiel, da können wir auch mal so ein bisschen die Brücke schlagen zu dem Thema, was das Betriebssystem eigentlich ausmacht. Dadurch, dass man halt so viel Freiheiten hatte, konnte man sich halt auch wirklich mannigfaltig austoben und sämtliche Apps installieren, die es jetzt vielleicht aus vielleicht auch nachvollziehbaren Gründen nicht in so einen klassischen App-Store reingeschafft haben. Sowas wie irgendwie ein Doom-Emulator, ein DOS-Emulator oder eine, keine Ahnung, OpenVPN-Client, ein RDP-Client. Ich habe quasi auf Arbeit ein VPN-Tool nach Hause aufgebaut, um auf einer Windows-Maschine irgendwo was zu aktivieren. Das war natürlich total cool. Und das Problem für mich war halt eben einfach, dass Nokia sich ja relativ zeitnah dann entschieden hat, doch diese Plattform zu begraben und sich für Windows Mobile oder für Windows Phones zu interessieren. Und das war dann für mich der Dolchstoß leider, weil dann gab es keine Updates mehr, keine neuen coolen Apps. Die Leute haben nicht mehr so gern dafür programmiert, weil die Plattform ja im Prinzip abgesägt wurde vom Hersteller. Das war eigentlich der Grund, warum ich das Gerät nicht so lange benutzt habe. Nicht, weil die Hardware doof war. Die war toll. Ich mochte die sehr.
Da haben sie sich auch für entschuldigt, aber das bringt natürlich alles nichts, ne? Und ich weiß auch gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, ob diese Entscheidung für Windows, was da der Hintergrund war, ich habe es vergessen. Vermutlich steht es irgendwo auf golem.de in irgendeinem Artikel, den wir damals darüber geschrieben haben. Wir haben übrigens auch damals das Telefon tatsächlich getestet und ich muss mal kurz gucken, ob es hier irgendwie ein Fazit, nee, sehe ich hier gerade nicht, aber die Leute in der Redaktion, also das hat damals, glaube ich, Jens, das ist einer der Golem-Gründer, hat es getestet. Mhm. Das ist auch genau sein Beritt, glaube ich, dass er diese Art von Gerät eigentlich ganz cool findet. Wie es halt immer so ist. Also,
mir fallen jetzt auch keine logischen Gründe ein, aber ich kann mich daran erinnern, der damalige CEO von Nokia, das war Steven Elops, glaube ich, wenn ich es richtig weiß.
Der Elops-Skandal, war's. Du hast richtig. Vollkommen recht.
Der ist doch dann später auch zu Microsoft gegangen, irgendwie war da in der Business Division oder irgendwie sowas. Und also da gab es irgendwie irgendeinen Deal, irgendeinen Skandal, das weiß ich nicht mehr ganz, ganz genau. Und dann das Resultat daraus war, dass dann halt eben die Windows-Phones interessant für Nokia wurden, die sie auch lange gebaut haben. Also diese Lumia-Phones mit den fetten Kameras auch, die haben sie ja lange gebaut tatsächlich.
Ja, und die sind alle einfach jetzt nur noch Türstopper. Das ist auch echt bitter. Also da kannst du auch mal sehen, was passiert, ne? Weil theoretisch gäbe es keinen Grund, wieso du auf dem Gerät nicht irgendwas anderes installieren könntest. Und du kannst sie heute noch nicht mal mehr als die normalen Geräte, die sie mal waren, benutzen, weil integrale Funktionen tatsächlich nur mit dem Store funktionieren. Ich weiß das deshalb, weil ich einen Artikel darüber schreiben wollte, wie du so ein Gerät wieder zum Leben erwächst. Und ich habe mit einem Kollegen von Heise darüber unterhalten, der exakt das gemacht hat und der dann gesagt hat, mach's nicht. Okay. Mach's nicht. Mach's einfach nicht. Und ich glaube, der hat auch was drüber geschrieben und sein Fazit war, es ist scheiße und am Ende funktioniert nichts und vergiss es. Und das hat er mir dann auch nochmal so gesagt, da habe ich gesagt, okay, alles klar. Und das ist echt schade.
Das ist richtig
schade. Aber weil du gerade gesagt hast, so, man traut dem hinterher, ich zitiere jetzt, den hatte ich, mein Beitrag zu deinem tollen Dokument, in dem du versucht hast, diesen Podcast zu strukturieren, was ich jetzt die ganze Zeit sabotiere. Ich entschuldige mich dafür. Mein Beitrag war ein Facebook-Kommentar zu dem Artikel, den ich geschrieben hatte. Und da hat nämlich Oliver geschrieben, dass N900... ein Preview auf eine bessere Welt, die niemals wirklich wurde. Der Traum lebt fort in Form von Jolla-S-Voss, aber ohne die Marktmacht eines Platzhirsches. So, jetzt müssen wir Jolla und S-Voss erklären, oder?
Ja, also das ist, ich finde das sehr, sehr blumig formuliert und finde das auch sehr, sehr schön gesagt. Weil das ist so ein bisschen, kann man sagen, der intellektuelle Nachfolger vielleicht, so im Geiste könnte man sagen. Also Jolla ist, habe ich mir auch mal angeschaut, ist ja ein richtiges, vollwertiges Linux, das du auf auserwählten Smartphones installieren kannst, eben zum Beispiel auf Sony Xperia-Geräten, Sailfish OS und Jolla ist die Firma dahinter. Und du hast aber auch einen Abstraction Layer für Android-Apps. Also wenn du für deine BVG-App, für deine Banking-App halt eine echte Android-Umgebung brauchst, kannst du das installieren und es integriert sich wunderbar in dein Betriebssystem und fühlt sich gut an. Finde ich eine tolle Sache. Ich glaube, die einzige Kritik, die ich habe, dass es halt nur auf sehr wenigen Smartphones läuft, die recht teuer sind dafür, dass sie eher so mittelmäßig sind. Also diese Xperia Z-Serie ist eher so Mittelklasse, kostet aber verhältnismäßig viel Geld in meiner persönlichen Wahrnehmung. Und jetzt hat auch Jolla angefangen, für das Betriebssystem, ich glaube, jährliche Abo-Kosten halt zu haben. Also, dass du halt für die Features da bezahlen musst. Und das macht es dann halt schon verhältnismäßig teuer. Und da muss man sich die Frage stellen, ist das noch ein großer Mehrwert gegenüber einem degoogelt Android oder einem iPhone? Und da ist für mich die Antwort halt eher nein bisher gewesen. Und S-Voss sagt mir gar nichts. Wie sieht es bei dir aus? Hast du das schon mal gehört?
Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, ich kann nur beitragen, dass mein Kollege Tobi bei der Vorstellung des Jolla-Phones, ich meine, dass es das Jolla-Phone gewesen sei, in Finnland war und die dort besucht hat. Und er fand das alles total schön und so, aber er war auch relativ schnell der Meinung, dass das wahrscheinlich jetzt keine so riesige Zukunft hat. Also, dass der Massenmarkt und letztlich machen wir uns nichts vor. Wenn du ein Unternehmen bist, das sich da versucht, also damit auch noch Geld zu verdienen, dann wird die Luft schnell eng.
Ja.
Wenn du definitiv nicht, ne? Und auch wenn vermutlich die Leute, die Jolla machen, super nett sind und das an sich natürlich ein total unterstützenswertes Projekt ist, sieht man halt häufig dann, letztendlich entscheiden sich die Leute dann doch dagegen. Also, oder nehmen halt das, was einfacher ist. Und da sind wir natürlich alle jetzt nicht.
Ja. Es ist halt nischig, ne? Es ist halt die Nische, aber wenn man sich da wohl drin fühlt und die Use Cases passen, dann ist das fein. Und S-Voss, habe ich nachgeguckt, ist die inoffizielle Abkürzung für Sailfish OS. Also reden wir vom gleichen.
Ah, Sailfish, das war dann, das ist das gewesen, genau.
Genau. Ja, ja, ja. Ich springe thematisch nochmal kurz zurück zum N900, denn da haben wir das Betriebssystem Maemo. Du hast es schon kurz angerissen, ist halt ein vollwertiges, echtes Linux, also ein Debian-GNU-Linux, wie wir schon kurz angerissen hatten. Und das hatte ein eigenes SDK, damit man Apps entwickeln konnte und hatte eine vollwertige GTK-Oberfläche. Also das, was wir heute auf dem GNOME-Desktop oder XFCE sehen, das war hier mit drin und hat halt ein einfaches Interface, das auch einfach zu benutzen war und auch mit einem Stylus gut zu bedienen war. Und das ist nicht tot zu kriegen, habe ich jetzt im Rahmen der Vorbereitung festgestellt, denn es gibt mit Maemo Leste, Links in den Shownotes, das wird immer noch für das N900 gebaut und ist somit ein großer Unterschied zu dem Windows Phone, das du gerade angerissen hast, denn das ist jetzt kein Backstein. Das ist natürlich, man muss ganz fair auch sagen, 600 MHz und 256 MB RAM ist natürlich lächerlich jetzt im Jahr 2024, aber du kannst ein aktuelles Betriebssystem darauf fahren und kannst dann Podcast drauf hören oder sonst was. Also du kannst es tun, wenn du möchtest.
Und geduldig bist.
Und geduldig bist. Es ist ja auch so ein bisschen, alle reden immer von Digital Detox. Ich finde, das kann man auch einfach mal als Selbstexperiment starten. Einfach mal ein 10 Jahre altes Smartphone benutzen. Das ist Entschleunigung pur, kann ich dir sagen.
Aber, also, kommt aufs Smartphone an. Ich habe, weil ich bin ja bei sowas auch echt schmerzfrei und deswegen werde ich in der Redaktion gerne auch für solche Sachen dann nicht zwangsverpflichtet. Also ich melde mich für sowas. Ich habe auch einen Artikel darüber geschrieben, wie ich glaube vor 2 oder 3 Jahren, dass eines der ersten HTC Android-Telefone benutzt haben. So ein winziges Teil. Ich glaube, das war das erste Nexus.
Ah, okay.
Also weißt du, was Google so auf. Ein winziges Telefon mit irgendeiner hornalten Android. Ich habe eine Woche lang dieses Telefon benutzt.
Ja.
Und ich war erstaunt, wie gut das ging. Also wirklich. Also andererseits bin ich natürlich jetzt auch nicht die Art von Power-User, die 12 Social-Apps auf hat. Also im Zweifelsfall einfach gar keine wahrscheinlich. Mhm. Und ich bin ja eher auch dann ein Mensch, der sich darüber freut, dass das Ding einen Kopfhöreranschluss hat und der Akku austauschbar ist und gefühlt einfach 4 Jahre hält, weil da ja nichts drauf läuft, weißt du? Und das hat dann einen OLED-Bildschirm. Also an sich, es war gemächlich, wenn man irgendwie was anderes wollte, als nur ein paar Nachrichten schreiben. Und dann hast du aber auch das Problem, meine ich, dass natürlich heutige Apps, dass Signal ein Problem war. Weißt du, so, ich glaube, dass die Messenger, da ist dann irgendwann Schluss, selbst bei alten Android-Versionen, meine ich.
Ja, weil die ganze Crypto-Chain halt auch kaputt ist, so SSL-Version, ältere. Das ist auch immer, also ich habe ja auch so einen gewissen Hang zu alter Soft und Hardware oder zeitgenössischer Software auf alter Hardware.
Ach, was?
Und das ist immer so das große Problem. Du willst halt wirklich keinen 15 Jahre alten Browser benutzen, weil du es faktisch auch nicht kannst. Es funktioniert nicht. Du brauchst immer irgendwo eine Komponente, einen Raspberry Pi oder eine Software, die halt für dich dann halt einfach das aktuelle TLS auf ein altes, urmelaltes SSL runterschriffriert oder ganz für dich escaped. Und das ist halt einfach nicht sinnvoll. Aber es macht Spaß, ja.
Ich möchte darauf hinweisen, dass es von einem US-Amerikaner eine Webseite gibt, die zumindest Teile des Internets für solche Rechner wieder, nutzbar, aber man muss nicht gleich sagen. Der Punkt ist, frogfind.com ist eine echt tolle Suchmaschine für alte Geräte.
Das ist super.
Na, und die basiert, glaube ich, auf DuckDuckGo oder so.
Mhm.
Und die will nichts. Die will einfach nur, dass man da was in das Feld eintippt, dann guckt der Frosch nach, was es ist, und dann kriegt man Suchergebnisse auf, was auch immer, mit was auch immer man da gerade ins Internet versucht hat zu gehen.
Also. Das ist toll, ja. Das ist ein Projekt von dem YouTuber Action Retro, einer meiner Lieblings-Content-Creator, der macht sehr viel, sehr verrückten Retro- und Linux-Content, und das ist ein sehr geiles Projekt, das er da hat. Also nutze ich auch gerne auf den alten Rechnern. Das ist cool, dass es Leute gibt, die ein ähnliches Nischeninteresse haben, wie wir es zu haben scheinen.
Ja. Und ich meine, bei ihm fand ich toll, dass niemand hat ihn dazu gezwungen, aber er hat genau das gleiche Problem, das wir ja auch haben. Wir schalten oftmals, also du wahrscheinlich auch, genau wie ich, irgendeine alte Kiste an, weil wir nur mal kurz was ausprobieren wollen, sind dann froh, wenn das ganze Netzwerkmist irgendwie hinter uns liegt und wir wirklich in dieses Netz können. Und dann fragst du dich ja, okay, und nu? Wie kann ich denn jetzt rausfinden, ob das Ganze in irgendeiner Form auch wirklich, also ich will ja nicht nur einfach irgendwie auf dem schwarzen Hintergrund Ping schreiben, sondern ich möchte ja irgendwie vielleicht irgendwas sehen und gucken, wie sich's bewegt, naja, was auch immer. Ja, nee, das ist echt toll.
Was war denn so dein Resümee zum N900? Jetzt haben wir ja so ein bisschen erarbeitet, was so die Vor- und die Nachteile waren. Was wäre dein Fazit dazu? Ist das ein Gerät, das es sich lohnt, nochmal in die Hände zu nehmen?
Ich hatte es ja Anfang des Jahres dann tatsächlich ein Weilchen in den Händen. Und ich muss sagen, dass bis auf das Radio eigentlich in der heutigen Zeit fast nichts funktioniert hat. Also auf dem Gerät, das mir mein Bruder gegeben hat. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe versucht, ein Update drüber zu fahren. Oder ich glaube, es hat sogar auch funktioniert. Irgendwas hat sich geupdatet jedenfalls. Aber die Anwendungen, die er dort drauf hatte, unter anderem Internetradio und diesen ganzen anderen Kram, haben nicht funktioniert. Große Teile davon sind einfach, sind die Server abgeschaltet, umgezogen, die Dienste oder was auch immer, die das verteilen, die Streams oder so. Nehme ich mal an, große Teile davon haben nicht funktioniert. Doom hat funktioniert, meine ich.
Das ist wichtig.
Irgendein Emulator hat auch funktioniert. Aber die Kiste ist sehr handlich. Wir sind ja heute Telefone gewöhnt, die wir noch vor 5 Jahren als Phablet bezeichnet haben.
Verrückt, oder?
Das ist
oder?
Aber jetzt die. Ja, ist es. Das ist jetzt die aktuelle Standardgröße, das heißt, und dann kommt dazu, ich muss zugeben, dass in meinem Alter, ich hatte mal wirklich richtig gute Augen, Richtig gute Augen. Aber gerade was die Nahsicht betrifft, schlägt das Alter zu. Und dann ist dieser Winzbildschirm, der zwar knackscharf ist, aber dann eben nicht, weil mein Arm nicht lang genug, dann wird es anstrengend. Also so habe ich ihn dann mit Lesehilfe benutzt und die Tastatur ist die Tastatur. Das mit dem Stift fand ich eigentlich netter, als ich gedacht hätte. Also jetzt bei der jetzigen Bedienung, wie ich es damals gefunden hätte, wahrscheinlich, man kommt damit klar. Also ich würde sagen, ich hatte überlegt, wofür ist es zu empfehlen? Und ich hatte auch recherchiert, wofür es Leute verwenden. Und tatsächlich gibt es Leute, die sagen, nimm doch das als einen kleinen, wie so eine Art Media-Server-mäßiges Ding. Der verteilt halt so ein bisschen was und der will halt keinen Strom, der will nichts wissen. Da steckst du so eine Karte rein als Speicherkarte oder so. Und dafür könnte man es nehmen. Aber ich weiß nicht.
Man muss, glaube ich, echt eine Liebe für dieses Gerät haben. Aber da gibt es ein Need für. Also es gibt ja auch Postmarket OS, ist ja ein Mini-Linux-Betriebssystem, das man halt auch für diese ganzen Linux-Smartphones nehmen kann. Da gibt es ja einige, die hergestellt werden. Linmob ist ja auch ein super bekannter Blog, der sich damit sehr intensiv auseinandersetzt. Grüße gehen raus an den Peter, der da sehr viel macht. Und da gibt es auch echt einen Wiki-Eintrag, den wir mal verlinkt haben, wie man auf dem Gerät ein aktuelles Postmarket OS installiert, mit Tiling Window Manager, mit WLAN. Und das Einzige, was nur so teilweise funktioniert, ist Telefonie und die Kamera. Aber du hast ja schon richtig gesagt, who cares? Das ist ja eher so eine Liebelei. Also das ist ein sehr nischiges Gerät, das immer noch sehr viel Aufmerksamkeit erfährt nach all diesen Jahren. Und das finde ich sehr bezeichnend für das Gerät.
Sage mir doch mal, hast du deins noch?
Leider nicht, weil damals habe ich das irgendwann verkauft, um mir dann das erste Android-Smartphone zu holen. Und das war ein HTC Desire HD. Und dafür habe ich Geld gebraucht und dann habe ich die Hardware leider verscherbelt. Wie das halt so ist, ne? Als Auszubildender bist du für jeden Euro dankbar. Und es gibt auch immer
diesen... Du, ich immer noch.
Und es gibt diesen Zeitpunkt, das kommt dir vielleicht auch bekannt vor, da ist Hardware alt, aber sie hat noch keinen besonderen Wert. Dann verkaufst du die und 8 Jahre später denkst du dir, ich Vollidiot, wieso habe ich die nicht behalten? Jetzt ist sie was Besonderes. Und in genau diese Phase ist dieses Gerät gefallen und deswegen habe ich es leider nicht mehr.
Ich habe oft den Gedanken, wenn das passiert, wie zum Beispiel mir mein Hardware-Kollege neulich erzählt hat, dass jetzt alte, ich meine alte, Nvidia-Grafikkarten plötzlich hunderte Euro wert sind, dann denke ich eher, diese Deppen.
Ja.
Also sorry, warum würdest du 200 Euro für eine 64 MB Nvidia Riva, keine Ahnung, wie auch immer der Quatsch heißt, aber ja. Nein.
Sammlerwert, nein. Retro, Vintage draufschreiben, schon kannst du einen doppelten Preis verlangen. Kleinanzeigen hasst diesen Trick.
Ja. Ja. Also das heißt, du würdest dir jetzt aber auch nicht, also ich sehe, wie du gesagt hast, du hast ja mal geguckt, was die anderen so kosten. Du würdest dir jetzt aber auch nicht nochmal eins holen, nur um zu gucken, wie es so ist.
Also ich glaube, ich würde es mir, wenn dann übergangsweise mal zulegen, aber ich muss sagen, dadurch, dass ich schon eine andere Hardware überquantitativ sammle, ist natürlich mein Budget sehr klein dafür. Also ich würde mir, wenn es einen fairen Preis gibt, so ein N100 mal angucken oder vielleicht, wenn es auch jemand unter den Zuhörern, wenn ihr so ein Gerät mal verleihen wollt, ne, just call me, da können wir da vielleicht nochmal tiefer reinsteigen und ich würde auch gerne mir so ein N9 oder N950, was das letzte Gerät war, was dann auch eben mit dem Nachfolger von Memo Migo lief. Das war so eine Kollabo zwischen Intel und anderen Projekten. Das würde ich mir mal angucken, einfach um zu sehen, was war die beste Version davon, die man hätte haben können damals, wenn man das Geld gehabt hätte. Und ich glaube, damit würde ich es auch eher mal dann gut sein lassen, weil man muss auch sich viele Dinge, die man sich sehr blumig und romantisch in Erinnerung behalten hat, sind oftmals keinen zweiten Blick wert. Also mir fällt da auch die ein oder andere Windows-Version ein, die man toll in Erinnerung hat. Und wenn man sie dann im Jahr 2024 nochmal benutzen will, denkt man sich, warum habe ich mir diese Kindheitserinnerung versaut? Hätte ich es doch mal sein lassen.
Das ist schön gesagt. Das ist schön gesagt und das sollte auch Leute davon abhalten, unnötig viel Geld für irgendwelche alte Hardware auszugeben, die am Ende wirklich auch nicht. Also, weißt du, ich kann mir das immer schön reden im Übrigen, weil am Ende ist es für den Job, weißt du?
Ja.
Also, wenn ich mir irgendwelchen Quatsch kaufe, was ich auch manchmal mache, dann ist es tatsächlich aber meistens mit dem Hintergedanken, okay, da kannst du dann halt einen Artikel drüber schreiben, was ich dann auch mache und dann geht der Kram wieder zurück. Und so kann ich es mir zumindest teilweise irgendwie rechtfertigen, aber letztlich liegt der Kram dann am Ende doch nur rum und dann stellt man es halt wieder rein und dann, ja.
Ich finde das schön, wie du dir die Dinge schönredest, wie ich das auch tue. Das bestärkt mich darin, dass ich kein Problem habe, wenn es anderen Menschen da draußen auch so geht.
Ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen zur Selbsthilfegruppe hardwareabhängiger Podcaster.
Genau. Jetzt haben wir schon kurz über Miku geredet. Ich würde mal den letzten Block hier einleiten wollen, das Vermächtnis. Also wir haben ja schon gehört, Selfish OS kann man, wenn man möchte, so ein bisschen als geistigen Nachfolger dieser Bewegung ansehen. Es gab dann eben die Verbindung von Memo und Moblin. Das wurde zu Migo, bevor natürlich Nokia dann im Jahr 2011 Windows Mobile benutzt hat. Jetzt haben wir schon rausgehört, das war auch nicht so deine Plattform. Die Zeit hat auch gezeigt, offensichtlich haben auch andere Menschen da draußen das so gesehen, denn die Windows Mobile Geräte sind ja eingestellt worden. Nokia hat die zwar lange produziert, aber auch die gibt es da nicht mehr. Und was es aber gibt, ist so ein bisschen die Nacherbe Tizen. Das ist so eine HTML5-basierte Plattform.
Tizen.
Ach, Tizen,
glaube ich.
Tizen.
Tizen, das ist Samsungs, ist das nicht deren Smart-TV-OS?
Ja, genau, ja. Richtig. Das, ja. Die haben früher so ein eigenes Low-Budget-OS gehabt. Bada hieß das. Und die haben Bada und Miku genommen. Und das ist dann halt eben Tizen. Oder und das ist halt in den Smart-TVs, Uhren und auch in den Kameras. Es gab ja mal smarte Kameras, ja, wo ein Android drauf war. Und da lief das tatsächlich drauf. Und ja, das gibt's halt, also da lebt das so ein bisschen weiter. Das heißt, wenn ihr euch so ein Samsung Smart TV anguckt, dann könnt ihr jetzt sagen, da ist irgendwo in den Tiefen des Systems noch ein bisschen Code drin, der ursprünglich mal vielleicht sogar von meinem N900 kam. Wer weiß das schon?
Ich kann noch beitragen. Ich habe gerade die Seite offen mit den, was danach an Linux-Telefonen und auch Tablets kam. Und ich brauche da gar nicht draufklicken. Ich kann mich noch gut erinnern, also ich schreibe ja nicht über solche Sachen, ne, sondern das machen dann Leute, die auch ein bisschen Ahnung davon haben, nicht wie ich. Ich kann mich noch gut erinnern, dass die Kollegen Sebastian Grüner und Tobias Kölsch, die, also Sebastian war unser Linux-Redakteur und Tobi ist immer noch unser Mobile-Redakteur, wie die da mit den Geräten teilweise ankamen, weil ich die dann ja abfotografiert habe und wir uns dann drüber unterhalten haben. Ich zitiere jetzt einfach mal kurz zwei Überschriften. Die eine zum Aquaris M10 Ubuntu Edition.
Oh.
Ubuntu versaut noch jedes Tablet.
Oh.
Und dann, da haben wir Sebastian, da gingen unsere Augenbrauen bis knapp unter den Haaransatz, der bei mir natürlich nicht mehr vorhanden ist. Aber Sebastians Headline fürs Pinephone war das etwas peinliche Linux-Phone für Bastler.
Oh,
und peinliche, natürlich auch pein geschrieben. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, dass Tobi und ich der Meinung... Danke. Exakt. Exakt das.
Einmal 10 Euro in die schlechte Wortwitzkasse. Aber ich stimme dir zu, die Geräte, ich habe das auch damals vernommen, als sie neu waren, das war eher so mediummäßig die Erfahrung. Aber ich habe mal das Experiment gewagt vor 2 Jahren. Da hatten wir nämlich auch mal einen Podcast zum Thema Linux auf dem Smartphone, haben da auch über die Pinephones gesprochen, mit besagtem Peter von Dinmob und auch noch mit dem Thorsten Franz, der im Ubuntu Touch-Projekt noch unterwegs ist. Und das wiederum ist eine ganz nette Sache. Ja, also Ubuntu Touch, dafür würde ich tatsächlich eine Lanze brechen wollen, dass das eine gute Sache sein kann. Natürlich auch mit allen Vor- und Nachteilen. Also im Sinne von nativ Android-Apps installieren ist natürlich so nicht drin, aber es gibt Möglichkeiten, das trotzdem zu tun. Ist halt alles so ein bisschen, wie hast du es genannt, Kategorie Frickel-Software, aber es funktioniert in Summe. Und das wäre dann doch auch so mein Wunsch so ein bisschen, dass wir, auch wenn es natürlich Nischenplattformen sind, wir die Augen offen halten, dass es da doch einen Markt für gibt. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht unser Markt ist.
Und zum Ausprobieren und zum Rumspielen ist sowas natürlich immer total fantastisch. Ich habe als Ubuntu Touch klingelte bei mir ein Glöckchen und es stimmt auch. Ich mache ja unter anderem die Beamer-Projektorentests bei golem.de. Mhm. Und tatsächlich auf einem oder zweien von diesen sehr preiswerten, aber gar nicht so schlechten China-Beamern läuft Ubuntu Touch als Betriebssystem.
Ja. Sehr schön.
Also, weil das war so ein Projektor und ich schalte den an und er sagt irgendwo Linux und ich denke, was ist das für eins Linux? Und dann gehe ich halt in die ganzen Infodinger, dann kommt irgendwas super Kryptisches und das habe ich dann eingegeben und dann stellte sich raus, dass ein Derivat von Ubuntu Touch ist.
Ja, cool. Ja, und ich muss auch zugeben, da ergibt halt auch die Canonical-eigene Oberfläche Unity total Sinn. Also die ist ja wirklich touch-friendly und auf so einem Tablet, das jetzt nicht so super teuer ist, wo das drauf läuft, das macht absolut Sinn. Das, auf dem Desktop hat es mich nicht so überzeugt, aber auf so einem Smartphone sehe ich da durchaus einen Markt. Und ja, vielleicht beenden wir das Ganze mit der Frage, was sind die Lehren, die wir daraus ziehen? Gibt es irgendwas, das du dir für die Zukunft wünschst? Glaubst du, es gibt wirklich Needs für Linux-Smartphones oder generell so ein Nachfolger davon?
Ich glaube, dass Leute auch im Jahr 2024 gerne mit ihrer Hardware machen möchten, was sie wollen, ohne Einschränkungen zu haben. Auch wenn das bedeutet, dass die Kiste danach eventuell ein Ziegelstein ist, was man sich natürlich nicht wünscht. Aber diese Herangehensweise, das Gerät tatsächlich selbst zu besitzen und damit machen zu können, was man will, finde ich zutiefst unterstützenswert. Und auch wenn es sicherlich nicht für alle Leute sinnvoll ist, weil ich weiß nicht, ich meine, wenn man jetzt natürlich technisch null bewandert ist und keinen Bock drauf hat und sich fragen muss, ob ich jetzt, mache ich jetzt was kaputt, wenn ich da drauf lese, ist natürlich nicht so geil. Aber für Leute, die das wollen, diese Option zu haben, finde ich eigentlich ziemlich wichtig. Und das ergibt also in dem Zusammenhang ja dann auch Sinn, ne? Dass es dann sich um Linux handelt und dass einem das alles gehört und nicht den Corporate Overlords. Also ich denke schon, dass solche Geräte auch heute noch eine Berechtigung haben. Und vielleicht muss man es andersrum denken. Vielleicht würde man heute sagen, man hat dann ein kleines Tablet, wie auch immer. Und, also ich meine, wir sind jetzt eh dran gewöhnt, dass wir Tablets in der Hosentasche haben, kann auch ein Tablet mitnehmen. Und dann ist die Telefonie aber über, dann muss da gar kein GSM-Modul drin sein. Weil meine Erfahrung bei den letzten Telefonaten, die ich mit einem Mobiltelefon gemacht habe, ist, dass die Priorität der Netzbetreiber nicht auf Sprachtelefonie liegt. Das kann man schon mal sagen. Also die Abbrüche und alles. Und dann kann ich es doch gleich über 5G oder was auch immer laufen lassen.
Ja.
Und habe sozusagen darunter irgendwie einfach das Netz. Und das ist dann auch für meine Anrufe zuständig. Und das würde ja theoretisch funktionieren, weil diese Hardware-Hoheit kriegst du ja auf einem Tablet eigentlich schon jetzt hin. Mit dem, was du gesagt hast, mit diesen Ubuntu Version. Also ja, das wäre so mein Wunsch, dass man vielleicht sowas hat.
Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, da gehe ich auch absolut mit. Ich nehme auch zur Kenntnis, dass so Telefonie natürlich immer mehr eine untergeordnete Rolle spielt. Also man sieht das ja, wenn man in den Öffis unterwegs ist. Leute telefonieren über die Messenger-Dienste. Also so klassische Telefonie findet ja so gar nicht mehr in dem Level statt und macht natürlich auch die Entwicklung von günstigen Geräten, die für sowas in Frage kommen, dann auch nochmal ein bisschen interessanter, wenn man sich da einfach die Komponenten da ein bisschen downstrippen kann. Ich finde auch wenn wir zwei Platzhirsch-Plattformen haben mit Android und mit iOS, ist es trotzdem gut, noch eine dritte Alternative zu haben, also Optionen zu haben, schadet nie. Weil was für dich passt, das wirst du dann schon selbst rausfinden. Und man weiß ja nie, wohin die Reise mal geht bei den großen Plattformen. Und dann noch eine dritte Option zu haben, schadet da auf jeden Fall nicht. Ja, war auf jeden Fall mir eine helle Freude, Martin, mich mit dir zu dem Thema auszutauschen. Ich finde das schön, Leute zu treffen, die ähnlich emotional in dem Thema drin sind und Erinnerungen teilen.
Ich finde es total schön, Gast in einem Podcast zu sein. Vielen lieben Dank nochmal, dass du mich eingeladen hast. Und an welcher Stelle auch immer ich im Adventskalender auftauche, allen eine besinnliche und schöne Adventszeit ohne Bugs oder Crashes oder Betriebssystem-Updates, die einem das Leben schwer machen, würde ich sagen, oder?
Auf jeden Fall. Bitte nicht noch mal so ein Super-GAU wie die Caps-Lücke oder CrowdStrike kurz vor Heiligabend. Das können wir alle nicht gebrauchen.
Oh, oder dieses, ein Jahr. Wir waren auf der CES und dann gab es diese eine Lücke, über die plötzlich alle geredet haben. Die war auch noch ein halbes Jahr, glaube ich, in jeder Munde. Ich glaube, bei irgendwas mit Intel kann das sein. Wie hieß das? Nicht CrowdStrike. Das war irgendein ganz krasses Ding. Wir haben auf der CES davon mitbekommen und in Deutschland waren alle in heller Aufregung und mussten irgendwie Überschichten schieben.
Die CPU-Bugs, Heartbleed und wie sie alle heißen, meinst du die
Heartbleed.
Vielleicht?
Ja, genau. Ich glaube, Heartbleed, Rohhammer oder irgendwie sowas, ja. Dieses Ding. Das muss irgendwie genau da gewesen sein. Und wenn das zur Jahreswechselzeit kommt, also dann danke. Dankeschön, das ist für alle Beteiligten kein Spaß.
Ungeil, das stimmt. Ja, Links zu den ganzen Themen gibt es in den Shownotes. Wenn die Leute dich erreichen wollen, Martin, wie machen sie das am besten? Wenn sie jetzt eine tolle Idee haben für einen weiteren Artikel oder auch mal mit dir zu irgendeinem Thema sprechen wollen.
Also ihr kommt dann vorbei in Potsdam-Babelsberg und dann klingelt podcast@golem.de ist die Adresse. Und wir sind natürlich dankbar für Themen, Hinweise abseitiger Art auch gerne. Achso. Ich habe gerade, Christian, ich habe dir ja schon vorher gesagt, also mein bunter Blumenstrauß an Themen umfasst, dass ich heute mit jemandem darüber geredet habe, dass sie eine Robotron-Soap-Opera für YouTube produziert hat. Ich hatte am Montag jemanden zu Gast, der mir seinen sowjetischen Heimcomputer gezeigt hat, der cool. Auch irre Geschichten dahinter hat. Also in dem Ding ist eine PDP-11-CPU, Christian.
Wahnsinn, krass.
Ja, die haben die nachgebaut.
Das ist bemerkenswert.
Die haben, also, Also das ist nur ein so ein Ding, ja. Und es wird dann auch, einfach schräge Themen sind irgendwie okay. Also kann man uns gerne schicken, sind wir immer für zu haben. Das ist, ja, besser wissen oder auch, was Martin Wolf interessiert.
Sehr gut, das werde ich mir merken. Also ich höre da auch ganz, ganz gerne rein, weil auch sehr viel Retro-Themen da auch oft mal dran kommen. Und da schlägt mein Herz natürlich höher, da höre ich gerne rein. Also schaut da auch gerne mal vorbei und habt natürlich eine schöne weitere Weihnachtszeit und bleibt uns wohlgesonnen. In dem Sinne, vielen Dank nochmal, Martin, fürs Mitmachen. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschö.
Ciao.